Der VW-Konzern ist nach Toyota der größte Automobilriese der Welt und trotzdem steckt er, wie die gesamte deutsche Autobranche, gerade in der Krise. Egal, wen man sich anschaut, BMW, VW, jetzt auch Audi, überall ist von Stellenabbau und Gewinneinbrüchen die Rede. Überall wird hart verhandelt, damit am Ende so wenig Menschen wie möglich ihre Jobs verlieren. Und trotzdem ist klar, so weitergehen wie bisher wird es nicht. Wo steht der VW-Konzern? Wo steht seine Tochter Audi? Wie geht es weiter? Und was für Auswirkungen hat diese Krise auf Bayern, auf Deutschland und auf unser Leben? Antworten darauf gibt es in der heutigen Folge von Schon gehört, alles, was uns bewegt. Mein Name ist Lena Bammert, schön, dass ihr mit dabei seid. Der Gast der heutigen Folge ist unser Chefkorrespondent Stefan Stahl, denn eins ist klar, egal ob Lufthansa, Deutsche Bank oder eben Audi, wenn man Fragen zur deutschen Wirtschaft hat, dann hat er die Antworten. Hallo Stefan.
Hallo Lena, ich bemühe mich zumindest Antworten zu finden.
Die finden wir heute gemeinsam. Danke, dass du die Zeit dafür nimmst, Stefan. Denn ich weiß, du hast in letzter Zeit hier wirklich viel zu tun als Wirtschaftsjournalist. Es wackelt eine Automarke nach der anderen. Schwirrt dir schon der Kopf oder bist du noch okay?
Ja, man schwirrt einen schon der Kopf vor lauter Zahlen. Und die Zahlen sind, Lena, auf hohem Niveau negativ. Ich glaube, das muss man zusammenhalten. Da geht es um zweistellige Milliardengewinne, die diese deutschen Autoriesen einst erzielt haben, wie zum Beispiel VW. Da waren das mal 17,86 Milliarden nach Steuern. Und dann ist der Gewinn, ruppdiwupp, auf 2,40 Milliarden abgeschmolzen. Die Tochter Audi hat operativ mal 4,8 Milliarden verdient, jetzt sind es 2,6. Wenn ich auf BMW und Mercedes gucke, ist es ähnlich. Da geht es bei BMW von 18,58 auf 12,17 und so weiter und so fort nach unten. Also sie lassen 4 bis 6 Milliarden die großen Konzerne auf der Straße liegen.
Genau, du hast es gerade schon angedeutet. Eigentlich sinken die Zahlen überall. Könntest du uns das vielleicht so ein bisschen einordnen, einfach, dass man mal weiß, wie schlimm ist es wirklich? Also wie kann man sich diese Zahlen vorstellen? Ist da gerade wirklich ein richtig großer Abstieg da?
Das ist schon ganz schön viel. Ja, das ist nicht gerade wenig, aber sie kommen natürlich von einem extrem hohen Level, zum Teil von Rekordgewinnen historischen. Die deutsche Autoindustrie ist mal richtig stark und muss jetzt ein bisschen kleinere Brötchen backen. Man könnte natürlich jetzt sagen, ach, die klagen doch nur auf hohem Niveau, typisch Manager, alles halb so schlimm. Ne? Die haben ein Riesenproblem und das Problem liegt in China, denn da läuft das nicht mehr so gut. Und China ist der zum Teil wichtigste Markt für diese Autokonzerne. Und hinzu kommt auch noch das Problem, dass sie in Märkten wie Deutschland nicht so viel E-Autos verkaufen, wie sie sich das erhofft haben. Das liegt natürlich auch daran, dass die Bundesregierung Ende 2023 diese Förderprämie hat auslaufen lassen. Die Leute haben sich dann gesagt, okay, wenn ich die Prämie nicht kriege, dann kaufe ich mir erstmal kein neues E-Auto, sondern fahre entweder meinen alten Verbrenner weiter oder hole mir einen gebrauchten Verbrenner. Das hat zu einem Absatzrückgang geführt. Also es gibt die China-Delle, das ist ein ordentlicher Wumms und da reden wir gleich vielleicht noch drüber. Und dann gibt es diese E-Auto-Probleme. Beides zusammen ist ein Problem. Hinzu kommt auch noch, dass sie jetzt nicht wissen, wie es in Amerika weitergeht. Wie hoch sind die Zölle, was macht Trump, auch wenn BMW dort eine Riesenfabrik hat, wenn VW dort eine Riesenfabrik hat, wenn Mercedes dort eine Riesenfabrik hat, man weiß es einfach nicht. Das heißt, China plus Elektroautos plus USA, das ist eine ziemlich übler Cocktail. Und die haben Angst, dass es noch weiter nach unten geht. Das heißt, die sind zwar jetzt noch auf einem hohen Level, aber es könnte noch weiter nach unten gehen. Und das könnte echt gefährlich sein.
Dann lass uns mal darüber reden, was genau Audi denn machen will. Jetzt sind wir ja erstmal in der Situation, du hast es gerade gesagt, China-Delle, E-Autos, Verkauf funktioniert nicht. Also ist die Lösung jetzt erstmal Einsparungspläne und darüber wird ja schon lange verhandelt. Also Audi möchte einsparen, Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall sagen seit November 2024, okay, stopp, da wollen wir aber mitreden. Jetzt Mitte März 2025, nach 88 Verhandlungsstunden, muss man sagen, ist ja ein Ergebnis da. Darüber würde ich jetzt gerne kurz mit dir reden. Audi will mittelfristig 1 Milliarde Euro im Jahr einsparen, unter anderem durch Stellenabbau. Also bis 2029 sollen 7.500 Arbeitsplätze an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm verschwinden. Allerdings, nicht durch Kündigung, sondern durch Altersteilzeit und Vorruhestand. Also die Mitarbeitenden sollen freiwillig gehen. Was sagst du denn? Wird das einfach so klappen?
Lena, das klappt, das glaube ich schon. Und ich kann diese Prognose wagen, nachdem Audi in einem alten Restrukturierungsprogramm bereits knapp 10.000 Stellen abgebaut hat. Die haben schon die Produktion in den deutschen Werken in Neckarsulm und Ingolstadt herabgesetzt und haben in dem Programm Audi Zukunft ebenso viele Stellen abgebaut. Das lief auch sozialverträglich, wie das so schön heißt. Das ist das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Der Arbeitnehmer muss mitspielen, er muss Altersteilzeit oder Vorruhestand wählen. Nur wenn er freiwillig sagt, ja, ich will gehen, und bei Audi wird einem das mit entsprechend hohen Zahlungen versüßt. Im Vergleich zu anderen Konzernen sind die Altersteilzeitregelungen sehr komfortabel, bei VW übrigens auch. Dann sozusagen gehen die. Und ich glaube auch, dass das hinhauen kann und Audi dann eben nicht mehr wie jetzt rund 55.000 Beschäftigte in Deutschland hat, also in Ingolstadt und Neckarsulm. In Ingolstadt sind es knapp 40.000, sondern weniger. Das heißt, und das ist eigentlich schon auch eine ziemlich gefährliche Botschaft, in Deutschland verschwinden immer mehr Industriearbeitsplätze im Automobilbereich. VW baut allein in der Marke VW, also in Deutschland, bis 2030 mehr als 35.000 Arbeitsplätze ab. Porsche gehört auch zum VW-Konzern, baut zunächst mal 1.900 Arbeitsplätze ab, es können 2.000 hinzukommen. Wenn man das aufaddiert, kommt da ganz schön was zusammen. BMW hingegen sagt, nee, wir wollen an den Arbeitsplätzen festhalten, ist eine klare Ansage vom BMW-Chef, ist aber eine Ausnahme. Mercedes will auch Arbeitsplätze abbauen. Das heißt, die Autoindustrie, die Schlüsselindustrie Deutschlands schrumpft.
Am Anfang ursprünglich hat man so gemutmaßt, Audi will 12.000 Stellen streichen. Jetzt sind es ja, wie wir gerade schon gesagt haben, nur 7.500 geworden. Wenn wir uns noch die Ergebnisse mehr im Detail anschauen, zusätzlich soll die Gewinnbeteiligung für die Mitarbeitenden gekürzt werden, also auch ein Schlag natürlich. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Beschäftigungssicherung von 2029 auf Ende 2033, also um 4 Jahre verlängert worden ist. Das heißt, bis dahin sind ja erstmal betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, plus das Monatseinkommen der Beschäftigten wird auch nicht angefasst. Und diese vorteilhafte Kurzarbeitsregelung, die bleibt auch erhalten. Für mich klingt das also eigentlich nach einem sehr guten Ergebnis. Wieso ist es denn so gut ausgefallen? Wieso waren die Verhandlungen da so erfolgreich?
Lena, du hast völlig recht. Das ist ein gutes Ergebnis aus Sicht der Beschäftigten. Ich war auch mit meiner Kollegin Stefanie Sator vor Ort. Wir haben auch mit Beschäftigten dort gesprochen. Und die Stimmung aufgefangen, es herrscht dort sozusagen kein Trübsal in Ingolstadt. Und warum ist das so? Warum hast du auch recht mit deiner Diagnose? Der Betriebsratsvorsitzende Jörg Schlagbauer hat mit seinem Team viel rausgeholt, denn das Audi-Management hat eine lange Liste geschrieben, was sie alles wollen. Am Ende haben sie nur 2 Dinge erreicht. Abbau der Stellen um bis zu 7.500, plus temporär befristet Absenkung der Ergebnisbeteiligung in einem bestimmten Volumen. Das sind die beiden Dinge, aber sie wollten viel mehr. Sie wollten an die Tariflöhne wohl ran, sie wollten Tariferhöhungen verschieben oder beschneiden, sie wollten ein Outsourcing, das heißt, sie wollten große Bereiche outsourcen, das ist auch nicht gelungen. Wenn man einen Strich drunter zieht, muss man sagen, die Betriebsräte haben demonstriert, wie stark sie bei Audi sind, die Gewerkschaft IG Metall hat demonstriert, wie stark sie bei Audi sind und bei VW insgesamt. Das ist eine Sonderrolle, muss man aber auch dazu sagen. Im gesamten VW-Konzern ist die IG Metall sehr, sehr stark. Wir haben sehr hohen Organisationsgrad in Wolfsburg, zum Teil über 90%. Wenn viele Mitarbeiter sich gewerkschaftlich organisieren und zusammenhalten, dann können sie ein Bollwerk darstellen gegen Arbeitnehmerforderungen. Hinzu kommt, dass bei VW die Sonderrolle vorhanden ist, dass auch Niedersachsen auf der Arbeitgeberseite sitzt. In dem Fall, weil sie Shareholder, also Anteilseigner sind, mit 20%, haben die zusammen die Mehrheit. Das ist das Sondermodell VW-Audi. Und deswegen ist es auch gelungen, bei Audi Schlimmeres zu verhindern. Man muss aber dazu sagen, bei Volkswagen werden 35.000 Stellen und mehr gestrichen. Das ist heftig. Fast jeder vierte Arbeitsplatz bei Volkswagen in Deutschland fällt weg, trotz der Macht der IG Metall. Also bei VW ist das nicht in dem Maße gelungen.
Bei Audi hat es geklappt, bei VW nicht ganz so gut. Wieso würdest du sagen, war das so?
VW die Marke VW ist in einer wirtschaftlich viel prekäreren Situation als Audi, muss man dazu sagen. Der eigentliche Krisenherd war die Marke VW. Auch Audi ist ein Krisenherd. Doch Audi hatte vielleicht auch den Vorteil, dass VW mit den Verhandlungen begonnen hat. Und als die Verhandlungen bereits rum waren, erst Audi kam. Das war psychologisch sicherlich ein Vorteil für Jörg Schlagbauer und sein Betriebsratsteam. Und sie haben einfach auch gut verhandelt.
Was sie auch sehr gut verhandelt haben, ist die Audi-Wurst. Denn es gab ja Pläne, wie du schon gesagt hattest, dass bestimmte Bereiche an externe Dienstleister ausgelagert werden, darunter eben auch die Gastronomie. Und auch das wurde jetzt abgewendet. Die Metzgereien, die Kantinen, die bleiben Teil von Audi. Also um es mal ganz salopp zu sagen, diese Rettung der Wurst ist gelungen. Und so wie ich das mitbekommen habe, lag die dem Audi-Betriebsrat ja auch wirklich wahnsinnig am Herzen. Warum ist das so? Man kann ja nämlich auch sagen, wenn man jetzt böse ist, da gibt es ja eigentlich Wichtigeres, oder?
Ja, da hast du im Prinzip recht, aber es gibt auch Symbolthemen. Und die Audi-Weißwurst, sage ich jetzt mal als Oberbayer, ist ein besonderes Symbolthema für jeden Oberbayern. Bei Weißwürsten hört der Spaß auch. Auch bei Jörg Schlagbauer hat er der Spaß aufgehört. Er hat gesagt, die gehört auf Oberbayerisch, auf Bayerisch, zum Audi-Gfui dazu. Das heißt, das Audi-Gfui ist sozusagen auch eine gemeinsame Mentalität und auf ihre Audi-Weißwurst sind sie stolz, weil die ist auch prämiert. Und wenn die outgesourced worden wäre, samt der Metzgereien, wäre das ein symbolträchtiges Thema gewesen. Man muss sich die Audi-Weißwurst in etwa so vorstellen wie die VW-Currywurst. Das ist ein hochemotionales Thema. Und Herr Schlagbauer sagte mir, man habe sich für diese Weißwurst eingesetzt, weil es uns nicht wurscht ist, auf Bayerisch. Es war ihnen nicht wurscht und so wurde dieses Symbolthema zu einem wichtigen Verhandlungsthema und wurde sozusagen auch zum Symbol für die Outsourcing-Pläne. Und diese Outsourcing-Pläne hätten insgesamt 1600 Beschäftigte bei Audi umfasst, hat mir der Betriebsrat geschildert. Und das wäre dann ja erheblich gewesen, wenn nochmal 1600 Beschäftigte rausgegangen wären. Das konnte der Betriebsrat verhindern. Es gibt kein Outsourcing, auch wenn die Geschäftsleitung das sicherlich gern gesehen hätte, wie es alle Geschäftsleitungen dieser Welt gerne sehen, wenn sie etwas outsourcen können. Bei Audi war da Schluss und es ist sicherlich ein Erfolg für Jörg Schlagbauer und sein Team.
Also an der Wurst hängt quasi viel mehr dran, als man auf dem ersten Blick sehen kann. Wir können also so ein bisschen zusammenfassen, dass die Krise zumindest bei Audi für die Beschäftigten so ein bisschen nochmal abgewendet werden konnte. Aber der Konzern steht ja weiterhin unter Druck. Du hast es vorhin schon eingangs gesagt, das Geschäft mit den E-Autos läuft weiterhin nicht gut. In China bricht der komplette Absatzmarkt eigentlich mehr oder weniger weg und das war der wichtigste. Diese Probleme sind ja nicht gelöst, nur weil Audi jetzt perspektivisch gesehen 1 Milliarde Euro im Jahr einsparen kann. Also wie geht's jetzt weiter?
Für die Beschäftigten geht's eigentlich ganz gut weiter, weil die Beschäftigungssicherung, wie du gesagt hast, von Ende 2029 bis Ende 2033 verlängert wurde. Solange gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen. Das heißt, wer jung ist und bei Audi arbeitet, oder mittelalt, der kann da jetzt 4 Jahre weiterarbeiten und ist sicher. Das ist enorm wichtig. Wenn der baut oder wenn der Kredite aufnimmt oder irgendwas tut oder sich ein neues Auto kauft, der weiß, ich bin jetzt mal 4 Jahre safe. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Älteren wissen, ja, ich komme da anständig raus, wenn ich raus will. Das heißt, ich habe hier Altersteilzeitperspektiven, ich werde nicht gefeuert. Und das ist insgesamt trotz der Einschnitte bei der Ergebnisauszahlung, Ergebnisbeteiligung und dem Abbau von bis zu 7.500 Arbeitsplätzen eine gute Sache. So, aber die Grundprobleme, da hast du natürlich, liegst natürlich auch richtig, ändern sich nicht. Und China ist ein Grundproblem. Noch verkaufen die dort relativ viele Autos, auch wenn sie deutliche Rückgänge haben. Sie haben aber Angst, weniger Autos zu verkaufen. Das ist das Gleiche, dass es noch schlechter wird. Jetzt steuert Audi aber zum Beispiel gegen und der ganze VW-Konzern steuert gegen. Der VW-Konzern sagt, wir wollen in China für China produzieren mit Partnern. Wir wollen uns dem chinesischen Geschmack anpassen. Das heißt, was heißt das? Das heißt, wir müssen Autos bauen, die mit den Preisen, die dort gezahlt werden, mithalten können. Die chinesischen Elektroautobauer sind sehr preisgünstig. Sie sind staatlich subventioniert zum Teil. Das heißt, man muss preislich mithalten, man muss aber auch mithalten, was Digitalisierung anbetrifft, was Connectivity anbetrifft. Was heißt das? Man muss Autos bauen, die einfach mit einer funktionierenden Software den Kundinnen und Kunden bieten, was sie wollen. Und die Kundinnen und Kunden in China haben einen anderen Geschmack als wir. Die freuen sich, wenn im Auto eine Karaoke-Funktion verbaut ist, gerade Jüngere, und wenn das Auto auf der Stelle hüpfen kann. Ich habe ein Video gesehen, da würde man hier denken, sind die noch ganz sauber. Aber in China sagt man sich, das macht Spaß, das macht Freude. Ja, wenn das Auto hüpfen kann, hier erwartet man, dass die Spaltmaße passen, dass das Auto möglichst groß ist und ein Suff ist. In China gibt es da zum Teil ganz andere Präferenzen. Audi und auch VW haben diese Botschaft erkannt. Das muss man sagen. Ich glaube, dass diese Konzerne und diese Autounternehmen so viel intelligente Frauen und Männer an Bord haben, mit so hohen Ingenieurkapazitäten und Marktkenntnissen, dass sie umsteuern werden. Ich bin davon überzeugt, dass es Audi gelingen wird, auf dem chinesischen Markt wieder auch Boden gut zu machen oder zumindest das jetzige Niveau zu halten. Man arbeitet hier auch mit dem Partner SAIC zusammen und hat auch eine eigene Marke für China auf den Markt gebracht. Man will sich dem chinesischen Geschmack eines jüngeren Publikums, eines sehr technikaffinen Publikums anpassen. Und ich glaube schon, dass sich die großen Marken Audi, VW, Porsche, BMW, Mercedes auch im neuen Elektrozeitalter mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten, mit erheblichen Rumpeln, mit Arbeitsplatzabbau und Gewinnrückgängen dennoch fangen werden und wieder reüssieren werden. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, was passiert, wenn Trump wirklich hart durchgreift und die deutschen Autokonzerne bekriegt mit Zöllen und anderem mehr? Was ist dann los? Wenn man ein niedrigeres Niveau in China hat, plus dann auf den zweiten wichtigen Megamarkt Amerika auch Einbußen hinnehmen muss, was passiert dann? Und die E-Mobilität in Deutschland nicht in Gang kommt. Das ist meine ganz große Sorge. Dieser Dreiklang wäre verheerend. Man kann nur hoffen, dass sie in China einen Boden finden, den verteidigen, durch intelligente Strategien in Amerika Schlimmeres verhindern können, die Absatzzahlen halten können und in Deutschland hoffentlich wieder mit einer neuen Bundesregierung, die die Elektromobilität fördert, wieder vorankommen. Das heißt, es könnte sich alles zum Besseren wenden, aber es ist an sehr viele Wenns geknüpft.
Okay, also der Kampf könnte schwierig werden, aber eine bessere Zukunft ist quasi möglich. Dann lass uns aber vielleicht auch nochmal kurz in die Gegenwart schauen, wo die Krise ja einfach da ist. Und zwar hat sie ja auch Auswirkungen auf mehrere Menschen als nur die Mitarbeitenden, sage ich jetzt mal. Da hast du gerade gesagt, für die sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus in der Zukunft. Aber lass uns so ein bisschen auch auf die Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft schauen. Und lass uns sehr gerne bei Ingolstadt anfangen, also ganz klein anfangen. Ingolstadt ist ja die Stadt, die wegen ihrer Verbindung zu Audi auch Boomtown genannt wird. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, für Audi arbeiten in ganz Deutschland ja etwa 55.000 Menschen und der absolute Großteil davon arbeitet am Standort Ingolstadt. Und in den besten Jahren konnte die Stadt auch jährlich mit einer Gewerbesteuer von bis zu 250 Millionen Euro von Audi rechnen. Jetzt sind es ja im Schnitt wahrscheinlich nur noch 95 Millionen, wenn überhaupt. Man weiß es nicht so ganz genau. Meine Frage an dich ist jetzt, was macht das mit einer Stadt, wenn dann 150 Millionen Euro wegfallen?
Das macht eine ganze Menge mit einer Stadt. Das ist aber auch das Resultat einer hohen Abhängigkeit, vor der immer schon gewarnt wurde. Wenn eine Stadt sich zu stark von einem Arbeitgeber abhängig macht, das gleiche gilt übrigens auch für Wolfsburg, dann ist das Risiko groß, dass es nicht immer nach oben geht. Unter dem früheren Audi-Chef Robert Stadler ging es immer nach oben, bis dann der Dieselskandal kam. Dann ging es nach bergab. Und das ist das große Risiko. Dann hat eine Stadt weniger Geld, kann weniger ausgeben. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass Ingolstadt über so viele Jahre, über Jahrzehnte von Audi profitiert hat, dass man dafür auch dankbar sein muss, als Stadtgemeinschaft und als Bürgerinnen und Bürger. Dass das nicht immer so laufen kann, ist klar. Das heißt, was lernt man daraus? Städte müssen gucken, dass sie mehr diversifizieren. Augsburg macht das wirklich super. Augsburg steht auf vielen, vielen Beinen. Da gibt es die Luftfahrtindustrie, da gibt es die Verteidigungsindustrie, da gibt es den Maschinenbau, da gibt es Software, da gibt es Energieunternehmen, da gibt es ein blühendes Handwerk. Augsburg ist krisenfester als Städte wie Ingolstadt und Wolfsburg. Und das ist, glaube ich, auch nach all den Krisen, die Augsburg durchlitten hat, der Niedergang der Textilindustrie, ein ganz großes Asset, dass man breit aufgestellt ist mit vielen, vielen Firmen und es wegstecken kann, wenn mal eine Firma wegbricht. Wir haben in Augsburg erlebt, wie Osram weggebrochen ist. Wir haben erlebt, wie Fujitsu weggebrochen ist. Die Stadt hat sich immer wieder verändert. Das Wirtschaftsgestehen in der Stadt hat sich gewandelt, angepasst, weiterentwickelt. Augsburg ist eigentlich ein positives Modell einer Stadt, die auf vielen, vielen Beinen steht. Und ich glaube, Augsburg wird durch diese Krise insgesamt ganz gut kommen.
Wenn wir ein bisschen den Bogen weiterspannen, wie sieht es denn mit Bayern und Deutschland aus? Also die Autobranche macht ja sowohl im Freistaat als auch in Deutschland einfach einen wahnsinnig großen Teil der Industrieumsätze aus. Würdest du sagen, die sollen sich ein Beispiel an Augsburg nehmen, diversifizieren oder wie werden die durch die Krise kommen?
Für Deutschland weit ist das nicht ganz so einfach, denn wir haben viele Automobilzentren. Ich nehme an den Raum Stuttgart, Mercedes plus Zulieferer. Wir haben erlebt, wie ZF Friedrichshafen, ein großer deutscher Autozulieferer, rund 14.000 Stellen abbauen will. Schaeffler baut Stellen ab. Wir haben ein Zentrum wie Schweinfurt mit sehr vielen Automobilzulieferern. Das heißt, in Deutschland wird es in diesen Autozentren deutliche Einschläge geben. Eine Stadt wie München, die sehr stark diversifiziert ist und auch viel Finanzdienstleistung, Software hat, kommt mit Sicherheit besser durch die Krise als Stuttgart. Augsburg kommt sicherlich besser durch die Krise als ein Standort wie Ingolstadt. Deutschland insgesamt wird durch die Transformation der Autoindustrie, das heißt der Wandel hin zur E-Mobilität, weg vom Verbrenner, ordentlich als Industriestandort durchgerüttelt, weil wir auch sehr viele Zulieferer haben, auch Bosch baut Stellen ab und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich ewig lange fortsetzen. Das heißt, die Prognosen von Experten, dass durch diesen Wandel Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen, tritt ein. Es könnten 100.000 und mehr sein. Aber wir erleben auch einen Aufbau von Arbeitsplätzen, gerade wie in der Verteidigungsindustrie. Ich muss nur nach Augsburg schaffen, eine Firma wie Renk baut Arbeitsplätze auf, Rheinmetall baut kräftig Arbeitsplätze auf. Da kommen Tausende von Arbeitsplätzen hinzu. Ich glaube aber nicht, dass die Verluste in der Auto- und Autozulieferindustrie durch einen Aufstieg der Rüstungsindustrie ersetzt werden könnten. Das wäre naiv. Zum Glück gibt es auch die Luftfahrtindustrie, die viele Arbeitsplätze aufbaut, beispielsweise Airbus Helicopters in Donauwörth, die hunderte neue Jobs geschaffen haben. Das heißt, insgesamt wird der Standort Deutschland, der Industriestandort Deutschland, durch diese Transformation deutliche Einbußen hinnehmen. Hinzu kommt die Wirtschaftskrise, die wir derzeit erleben. Wir haben ja Rezession. Ich gehe davon aus, dass der Industriestandort Deutschland auch wegen hoher Energiepreise, zu hoher Steuern für Unternehmer, zu viel Bürokratie, Fachkräftemangel und vielen anderen mehr deutlich federn lassen muss. Aber es gibt Potenziale, die man erschließen kann. Beispielsweise das ganze Klimabereich, Energiebereich, neue Energien, umweltfreundliche Energien. Da könnte man viel mehr Geld investieren. Und dort könnte man Tausende, Zehntausende Arbeitsplätze schaffen.
Dann, Stefan, habe ich jetzt zum Schluss auch noch die Frage. Du hast sie vorhin schon ein bisschen beantwortet. Ich würde sie dir aber trotzdem gerne nochmal stellen. Du meintest ja, VW und Audi können es auf jeden Fall wieder nach oben schaffen. Es wird auf jeden Fall ein schwerer Kampf. In China werden sie auch nicht mehr, ich sag mal, zu alter Stärke zurückfinden. Aber wenn ich dich nochmal bezogen auf Deutschland fragen kann, glaubst du, dass VW und Audi es vielleicht sogar zu den goldenen Zeiten zurückschaffen, in denen ja gefühlt jeder deutsche Bürger, unter anderem übrigens auch meine Mutter, ein VW Polo gefahren hat? Glaubst du, da kommen wir wieder hin?
Oder ein Käfer?
Oder ein Käfer?
Mhm. Ja, Lena, ich glaube, dazu ist einiges erforderlich. VW hat jetzt ein kleines Auto vorgestellt, was sich auch, sage ich mal, eine Krankenschwester, eine Altenpflegerin oder ja, ein einfacher Mensch, der mich so viel verdient leisten kann, das ist dringend notwendig. Das ist zu spät gekommen. Es war ein Riesenfehler der deutschen Automobilindustrie, nach dem Dieselskandal zunächst mit fetten Suffs als Elektroautos aufzuwarten, weil man natürlich erhofft hat, dass man dadurch möglichst viel Geld verdient und mit diesem Geld dann wiederum die günstigeren Autos finanzieren kann. Man hätte es andersrum machen können. Man hätte von unten nach oben transformieren müssen, also mit kleineren E-Autos anzufangen, die für jedermann sind, um Elektroautos in einer breiteren Schichten salonfähig zu machen. Es war ein Riesenfehler. Ich würde es diesen Unternehmen wünschen, dass sie an alte Zeiten anknüpfen können, dass, wie du sagst, auf den Polo oder den Golf neue, tolle Autos kommen. Der ID3, den VW gebracht hat, oder ID4 sind es aus meiner Sicht nicht. Das war der falsche Weg. Aber dass Elektromobilität funktioniert, zeigt zum Beispiel BMW. BMW hat fantastische Elektroautos, die aussehen wie ein BMW und nicht wie ein anderes Auto. Und sie verkaufen auch sehr viele Elektroautos. Man hat gar nicht so den Blick auf BMW, aber BMW ist mit E-Mobilität sehr erfolgreich. Die haben auch sehr viel gelernt. Die sind sehr früh eingestiegen mit Elektroautos, haben sich da eine blutige Nase geholt, haben die Lehren draus gezogen und kommen jetzt eigentlich mit einer überzeugenden Strategie. Bei BMW bekomme ich, was ich will. Wenn ich ein E-Auto bekomme, will, dann bekomme ich ein E-Auto, bei einem Hybrid, ein Hybrid, ein Verbrenner, ein Verbrenner. Sieht immer aus wie ein BMW, gilt und ist auch für die Marke Mini. Da sieht man, wie es geht. Also ich würde die Hoffnung für die deutsche Autoindustrie nicht aufgeben. Die Marken sind viel zu stark. Und ich würde es VW und Audi gönnen, wenn sie mit ikonischen Autos, wie das heute so heißt, also sagen wir es einfach mit coolen Autos, wieder an alte Stärken anknüpft. Wobei natürlich mit China Dutzende neue Konkurrenten vorhanden sind, die sehr gute Autos bauen. Ich bin selber schon an BYD-Probe gefahren. Ist ein fantastisches Auto. Da kann man nichts sagen. Auch MG ist eine Marke, die interessant ist. Und auch Porsche hat gespürt, welchen Gegenwind man in China von einer Marke bekommt, die eigentlich Smartphones herstellt. Xiaomi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die bauen schnittige Autos, die schauen aus wie eine Mischung aus einem Tesla und einem Porsche. Da haben sie sich eine blutige Nase geholt. Und die Chinesen kaufen auch nicht mehr, oder zuletzt nicht mehr so teure Autos, weil durch die Immobilienkrise in dem Land auch viele Reiche Geld verloren haben. Das heißt im Prinzip, die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel. China ist nicht mehr das Paradies. Amerika ist ein sehr gefährliches Land mit vielen Cowboys. Und in Deutschland muss jetzt die Regierung endlich eine schlüssige E-Auto-Strategie auf den Weg bringen. Und wenn Mercedes zum Beispiel seine Fehler korrigiert und nicht nur auf Luxus setzt, sondern auch Autos für die Mittelschicht baut und Audi wieder auf Vorsprung durch Technik setzt und BMW seine Strategie erfolgreich weiterverfolgt, glaube ich, dass die deutsche Autoindustrie wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr, sondern wahrscheinlich erst, das sagen mir jedenfalls Experten wie Professor Bratzel oder Professor Dudenhöf oder Professor Reindl, erst ab 2027. Das heißt, wir müssen das Comeback leider etwas verschieben.
Dann werden wir, wirst du beobachten, wie es weitergeht, und wir werden dich vielleicht dann auch wieder hier hören. Das war die heutige Folge von Schon gehört, alles, was uns bewegt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr möchtet, ist der Podcast auch nächste Woche wieder für euch am Start. Und Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Analyse. Vielen Dank für das Gespräch.
Lena, ich danke dir für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.